Herzlich willkommen bei Sportarchiv. Mein Name ist Tim.
Und mein Name ist Stefan.
So, heute setzen wir unsere Reise mit dem FC Bayern fort. Das war über die Jahre 84, 85 bis 86, 87.
Da freue ich mich drauf, denn ich weiß ja, da hast du auch schon zunehmend mehr gesehen.
Ja, auf jeden Fall. Also da war mir einiges schon bekannt. Ja, fangen wir mal vorne an. Die Bayern jetzt so Mitte der 80er nach der Saison 83, 84. Die letzten drei Jahre waren ja so ein bisschen unbefriedigend ohne Meisterschaft. Und jetzt sind die Leitwölfe Paul Breitner und Karl-Heinz Rummenigge ja auch noch weg. Jetzt wollte man eigentlich schauen, dass man einen Umbruch schafft und sieht, wie man ohne die beiden Stars jetzt klarkommt. Der Breitner war ja schon 83 weg und der Rummenigge ist ja jetzt vor der Saison nach Inter Mailand gewechselt.
Ja, beide raus und ja, wer kann die Lücke schließen? Ich bin echt gespannt, weil ich mich nicht mehr so genau erinnere.
Ja, wir hatten ja letztes Mal ja schon darüber gesprochen, Lothar Matthäus kommt ja von Mönchengladbach.
Ja, stimmt, das Pokalfinale, ne?
Genau, und wo er einen Elfmeter verschießt.
Den Elfmeter, aus Gladbacher Sicht gefühlt.
Ja, aber im Grunde haben ja auch noch andere verschossen. Und
stimmt.
Aber man hat es alles an ihm festgemacht, ne?
Ja, es war einfach, der stand da zu sehr im Fokus.
Ja, und es war ja vorher bekannt, dass er wechselt, das war ja auch das Problem. Naja, aber bei Bayern grundsätzlich jetzt so vom Verein her strukturell alles bestens. Uli Hoeneß sitzt fest im Sattel. Wirtschaftlich läuft es ja, man hat ja keine Schulden mehr durch den Verkauf von Karl-Heinz Rummenigge und alles ist relativ professionell aufgestellt. Aber andere Vereine in der Zeit, die hatten große Probleme und allen voran Borussia Dortmund, denn die hatten 8 Millionen Schulden.
Das war eine Menge Kohle damals.
Zu der Zeit auf jeden Fall und da ist der Uli Hoeneß dann so ein bisschen großzügig und bietet denen an, ein kostenloses Freundschaftsspiel durchzuführen, wo könnten die über 1 Million D-Mark mit verdienen. Naja, das hat er ja später, hat er Dortmund ja nochmal geholfen, so in den 2000ern.
Da sagt nochmal einer, der Uli Hoeneß wäre nicht nett.
Naja, ob das so alles so nur deshalb war, naja. Aber es gibt noch weitere Probleme in der Bundesliga, nämlich eine Vielzahl von Investoren zu der Zeit. Das wusste ich gar nicht so sehr. Bei einigen Vereinen, die auch finanzielle Probleme hatten oder nicht so liquide waren, da gab es Investoren, die haben Spieler gekauft und quasi den Verein zur Verfügung gestellt.
Ach.
Der Kicker hatte schon 1981 einen Artikel veröffentlicht mit der Überschrift Mäzene, Makler, Menschenhändler. Also so Roland Holly ist da so ein Name.
Ganz, ganz, welchem Verein war der denn?
1860, der hat da Rudi Völler gekauft und also die Rechte an denen gehabt und Wolfgang Sittgar zum Beispiel.
Dunkel, ja.
Schon in den 70er Jahren gab es bei Westfalia Herne einen Mäzen, Erhard Goldbach, der hatte ein Tankstellenimperium, den nannte man auch den Ölkönig von der Wanne und der führte Westfalia Herne bis in die zweite Liga, bis er dann pleite ging und Westfalia Herne quasi in der Versenkung verschwand. Und wir haben ja auch schon über Günther Mast von Eintracht Braunschweig gesprochen. Der gehört natürlich auch dazu. Aber es gab ja auch Mäzene, sagen wir jetzt mal, und Investoren wie Michael A. Roth jetzt in Nürnberg.
Stimmt, der Teppichmensch, genau.
Ja, der Michael A. Roth, der hatte das so gemacht, der bezahlte dann teilweise Ablösen und ließ sich das dann in Raten von Nürnberg zurückzahlen. Das Problem nur mit vielen anderen Investoren war, die hatten halt riesen Einfluss. Ich meine, der ja auch, aber...
Extrem, denkt der Manfred Ommer später oder hier wieder Kind bei 96.
Ja, das ist damals schon so ein beginnendes Problem, ne, dass die immer größeren Einfluss. Und in diesem Zusammenhang startet jetzt die Saison 84-85. Bayern ist also finanziell gut da, aber wie gesagt, die Stars sind weg. Und so ein bisschen fehlt jetzt auch so die Integrationsfigur so ein bisschen. Aber Udo Lattek ist ja noch Trainer, der ist ja jetzt im zweiten Jahr wieder da. War ja vorher bei Barcelona und war ja in der letzten Saison zurückgekehrt. Ja, also im Kader musste jetzt trotzdem noch was geschehen. Wir hatten in der Abwehr natürlich noch Augenthaler, Dremmler, Nachtwey, Mittelfeld, Dieter Hoeneß im Sturm. Aber es muss jetzt irgendwie ja ein Ersatz für den Rummenigge her. Und so viel Geld war jetzt nicht mehr da durch den Kauf von Matthäus. Und da verpflichtet man Roland Wohlfahrt.
Ach, Roland Wohlfahrt. Ja, wir haben doch immer der ewige Roland Wohlfahrt gesagt damals. Der aber auch immer wieder sich durchsetzte.
Ja, der war damals Rekordtorschütze der zweiten Liga beim MSV Duisburg.
Stimmt, Duisburg, ja.
Und der Hoeneß hatte schon ganz früh Kontakt zu dem aufgenommen und hat ihm gesagt, er soll nirgendwo unterschreiben, bis klar ist, ob der Rummenigge geht oder nicht.
Ja.
Den verpflichten sie ja dann, wie du ja schon sagst, bleibt der ewige Roland Wohlfahrt, denn in den Folgejahren verpflichtet Bayern eine Vielzahl von Stürmern, die sich alle irgendwie nicht durchsetzen.
Da war was, ja.
Also ich habe mal geguckt, so Mark Hughes, Al McInerney, Radmilo Mihailovic, Michael Sternkopf, Brian Laudrup, Adolfo Valencia, also die Liste ist lang.
Ja, El Tren.
Da gab es auch noch so einen Masinho.
Der war gar nichts. Also da hat sich gar nicht durchgesetzt, wenn ich das richtig erinnere. Bernardo? Oder?
Ja, aber Roland Wohlfahrt hat dann immer wieder gespielt und der hat mit 119 Toren in 254 Bundesligaspielen für Bayern die 5 meisten Tore geschossen.
Ja, das war, glaube ich, nie, weiß ich nicht, jetzt weiß ich, irgendwie 30 oder so pro Saison, aber stetig.
Ja, Gerd Müller hat ja die meisten, Robert Lewandowski, Karl-Heinz Rummenigge, Thomas Müller und dann kommt schon Roland Wohlfahrt.
Das hätte doch, ich hätte, daraus, hätte das bestimmt nicht gesagt, hätte ich auch nicht vermutet. Interessant.
Nee, außerdem verpflichten sie noch Norbert Eder, war ja auch ein guter Spieler.
Ach, Norbert Eder, der kam doch vom Club, richtig.
Genau.
Später Nationalspieler.
Genau, der war schon 10 Jahre beim Club und die sind da abgestiegen in der Saison davor. Der Hoeneß hat dann mal in einem Interview gesagt, er hätte so den Karl-Heinz Rummenigge und andere Stürmer gefragt, was sie von dem halten und die hätten dann gesagt, den kannst du blind kaufen, der ist gut. Aha. Und es kommt noch Ludwig Wigerl-Kögel mit 18 Jahren von 1860.
Wigerl-Kögel, ja, das war ja voll der Hype anfangs, über den ich das richtig erinnere.
Ja, der war der Lennart Karl der 80er.
Ja, anfangs zumindest. Weil der Lennart Karl gefühlt doch deutlich torgefährlicher ist.
Und der war ja so ein richtiger Bayer. Der sprach ja auch so richtig bayerisch.
Ja, bayerisch. Wo kam der denn her? So einem kleinen Verein irgendwo in der Nähe. Penzberg oder irgendwie sowas.
Richtig, SV Penzberg. Und der hat dann noch für ein Jahr in der A-Jugend von 1860 gespielt, spielte da aber auch schon bei den Herren und wechselte dann.
Ich habe immer das Kicker-Sonderheft gelesen, also auch alle Vereinsstationen damals. Irgendwas klingelt da im Hinterkopf.
Der wechselt dann nachher nochmal zu Stuttgart.
Naja gut, das war aber dann später.
Und hat insgesamt 5 Meisterschaften gewonnen. Also der war sehr erfolgreich. Mhm. Das, obwohl er ja nie so richtig Nationalspieler war.
Aber bei Bayern war das schon, der kam gut an beim Publikum, so erinnere ich das zumindest.
Ja, und Manni Schwabel.
Ja, der Manni Schwabel.
Ist der jetzt der Präsident von Unterhaching?
Ja, der kleine Manni Schwabel, ja, ja.
Der kam aus Nürnberg und dafür haben wir den kleinen Hansi Dorfner nach Nürnberg abgegeben.
Später haben doch die beide auch bei Bayern gespielt. Das kommt wahrscheinlich später.
Ja, der kommt wieder zurück, genau. Und Egon Cordes wird Co-Trainer. Der war ja auch sehr lang bei Bayern dann.
Ist ja auch so ein Schleifer-Typ gewesen, der Egon Cordes, ne? So ein strenger.
Ja, aber der war dann bis 91 mit einer Unterbrechung, wo er mal Cheftrainer in Stuttgart war, war er dann bei Bayern.
Mhm.
Ja, also die Saison beginnt und von Titeln will bei Bayern erstmal keiner was wissen. Udo Lattek sagt, wir sind am Nullpunkt. Mal wieder ein Neuanfang. Also ist nicht so überzeugt, dass das so was wird. Manager Uli Hoeneß spricht vom Aufbau und einem Zwischenjahr. Doch es kommt anders, denn der Neuzugang Lothar Matthäus, der trifft zwar nicht genauso viel wie Karl Rummenigge, aber immerhin 16 Tore schießt er als Mittelfeldspieler.
Das ist eine Masse.
Ja, war ich auch sehr überrascht.
Mhm.
Ja, und das eigentliche Problem vor der Saison war auch, dass Jean-Marie Pfaff sich schwer verletzt hat an der Leiste und der fiel dann lange aus. Und dann spielte Raimund Aumann.
Ach, da kommt der Raimund Aumann schon zum Zuge.
Ja, der macht insgesamt 20 Spiele in der Saison, also die Mehrzahl der Spiele. Und das Ganze läuft überraschend gut und Bayern emanzipiert sich jetzt quasi von Rummenigge, da ist gar nicht mehr die Rede von. Aber sie bekommen einen neuen Gegner, Werder Bremen.
Ah, ja, Otto Rehhagel.
Ja, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber am Anfang sieht es alles noch souverän aus. Bayern gewinnt die ersten 9 Spiele in Folge.
Krass, ein Top-Start.
Das war sehr erfolgreich, allerdings zuschauermäßig war es das nicht. Beim Derby gegen 1860 kommen nur 3.500 Zuschauer ins Stadion.
Wie viel?
3.500.
Ist ein Witz, oder?
Ja.
Aus heutiger Sicht unvorstellbar, gar nicht zu begreifen.
Man ist in dieser Saison wieder auf einem Negativrekord, was die Zuschauer angeht. Vor allem allerdings bei anderen Mannschaften. Die trifft es damit auch wieder viel härter als Bayern. Aber auch hier sind halt Spiele, wo so extrem wenig Zuschauer sind.
Mhm.
Ja, und wie gesagt, der Ludwig Kögel, der Wigerl, der schlägt direkt ein. Der serviert im ersten Spiel direkt mit dem Norbert Nachtwein, dem Lothar Matthäus den Ball.
Mhm.
Und gewinnt 3-1. Und der sagt dann in einem Interview, ach, in der Bundesliga kochen die auch nur mit Wasser. Und was er auch schnell raus hat, man muss rechtzeitig eingewechselt werden. Denn der Uli Hoeneß hat in die Verträge reingeschrieben, wenn man ab der 70. Minute eingewechselt wird, gibt es keine Spielprämie mehr.
Ernsthaft?
Mhm.
So was gab es?
Ja.
Spannend, das wussten wir aber damals nicht, oder?
Und da er in der 63. Minute eingewechselt wurde, der Vigga Kögel, hat er 4.000 D-Mark verdient, extra.
Ja, haben oder nicht haben, ne?
Ja, davon hat er sich einen Videorekorder gekauft.
Könnte man fragen, Video 2000, Betamax? Oder?
Ja, wahrscheinlich, aber die waren damals sehr teuer.
Ja.
Naja, und gegen den Verfolger Werder Bremen, dann in der Hinrunde, trifft Sören Lerby dreimal. Torhüter Jean-Marie Pfaff fehlt da aber schon wieder. Nach seiner Genesung nach der Leisten-OP hat er noch eine Blinddarmoperation und er bricht sich noch in der Saison den Finger und fällt dadurch auch einige Spiele aus.
Das war aber ein Seuchenjahr für den, oder? Das habe ich überhaupt nicht mehr in Erinnerung.
Ja, hatte ich auch gar nicht in Erinnerung. Und der Raimund Aumann war damals 20 Jahre alt. Und der bringt wirklich Riesenleistungen und der Udo Lattek wird dann mal interviewt beim Spiel gegen den 1. FC Köln. Da spielt ja Toni Schumacher im Tor, der Nationaltorwart. Ja, Schumacher ist schon der beste Torhüter, den ich kenne. Der kommt direkt nach Raimund Aumann. Naja, Michael Rummenigge hat in dem Jahr auch gute Leistungen gebracht. Der etabliert sich da so ein bisschen in dem Jahr. Also den hatte ich nicht mehr als so gut in Erinnerung, aber in dem Jahr ist er mit ein Leistungsträger. Und der Roland Wohlfahrt, der schießt auch direkt mal 12 Tore in seiner ersten Saison, auch richtig gut.
Das ist richtig, ja.
Und wie gesagt, durch den Lothar, der 16 Tore schießt, wird das alles so ein bisschen verteilt. Also das sind auch nicht die Superstars ja in dem Team.
Also das Team hat das in der Tiefe aufgefangen, nicht durch den Einzelnen jetzt.
Genau. Und so schafft es Bayern, vom ersten Spieltag an Erster zu bleiben, durchgehend. Und gewinnen nachher mit 4 Punkten Vorsprung vor Werder Bremen.
Das war aber schon knapp. Das hätte man doch Werder zu der Zeit auch jetzt nicht wirklich zugetraut.
Nee, die waren ja noch gar nicht so lange in der ersten Liga. Und da machen wir mal einen kleinen Exkurs zu Werder Bremen.
Sehr gut.
Da hatte ich ja schon mal was in der Folge über Rudi Assauer erzählt. Der war ja so Ende der 70er da Manager. Und in der Saison 79-80 steigt Werder Bremen mit 93 Gegentoren in die zweite Liga ab. Steigen dann aber in dem Jahr 80-81 wieder auf, obwohl sich der Trainer Klötzer, den sie ja damals hatten.
Kuno Klötzer, genau.
Ja, der verletzt sich schwer beim Autounfall. Dann springt der Assauer nochmal kurz ein und Otto Rehhagel wird dann Trainer. Der war schon vorher schon mal ganz kurz eingesprungen. Auf jeden Fall wird der Aufstieg überraschend früh klar gemacht, dank 29 Toren von Erwin Kostede.
Erwin Kostede, ja, das war der, man darf es doch immer noch sagen, brauner Bomber. Kickers Offenbach, Sohn von einem amerikanischen US-Soldaten und einer deutschen Mutter. War ein echt erfahrener Typ und glaubt, der hat auch wichtige Tore gemacht damals.
Ja, der war also da eigentlich der beste Mann. Und während der Aufstieg schon klar ist, wechselt dann der Rudi Assauer von Bremen nach Schalke während der Saison, weil das ja sein Herzensverein ist.
Mhm.
Und bei Werder Bremen sind sie eigentlich alle sauer. Und deshalb fällt so ein bisschen diese Aufstiegsfeier etwas kleiner aus. Alle sind so ein bisschen unzufrieden. Der Manager ist jetzt halt weg. Man weiß nicht so genau, wie es weitergeht. Und das Problem ist auch, diese Suche nach dem Manager gestaltet sich dann etwas schwierig. Man hat nachher insgesamt 70 Bewerber mal angesprochen, die alle abgesprungen sind oder die man dann doch nicht wollte.
Mhm.
Und wer sich dann durchsetzt, ist Willy Lemke.
Ach, da kam der Willy Lemke schon ins Spiel.
Ja. Im November 81, so lange hat die Suche dann gedauert, also die Saison lief schon, hatte er sich beworben und zwar hatte er so ein richtiges Konzept, das nannte er Relaunch von Werder Bremen und das hat er dem Präsident Böhmer vorgestellt und dadurch hat er den Job gekriegt.
Ah, cool.
Und der war ja vorher bei der SPD, was jetzt in der Folge auch interessant wird, denn der wird ja jetzt der Widersacher vom Uli Hoeneß.
In der Tat, da erinnern wir uns ja beide noch sehr gut an deren Abneigung. Oder.
Also im Grunde war jetzt der Weggang von Rudi Assauer und auch, dass der Rehhagel da Trainer wurde, ein richtiger Glücksfall für Werder Bremen. Denn mit dem Lemke und dem Rehhagel haben die wahnsinnige Erfolge. Also die sind ja aufgestiegen und von da an geht es eigentlich nur noch bergauf. Der Kostete verlässt den Verein 82-83 zwar, aber dafür holen sie Rudi Völler. Der Rudi Völler, der kommt von 1860 München, weil der DFB den Münchnern die Lizenz entzogen hat. Und die mussten in die Bayernliga absteigen.
Ja, das war also wirklich ein echt tiefer Fall, ein Einschnitt für den Ex-Meister. Ne? Wir wissen ja, 1965, 60 München, deutscher Meister. Und da gab es erstmal keine Derbys mehr.
Und was ganz interessant ist, der Rudi Völler, der gehörte ja genauso wie der Wolfgang Sittka eigentlich dem Roland Holly und der hatte den ja quasi 1860 zur Verfügung gestellt und der hatte dann eigentlich schon ausgehandelt, dass der Völler nach Nürnberg gehen sollte. Der Völler wurde dann von der Presse darauf angesprochen und hat gesagt, davon wüsste er nichts und er wolle auch nicht nach Nürnberg. Und so kamen der Völler und der Sittger quasi im Doppelpack zu Werder Bremen. Und das Geld hat natürlich 1860 nicht gesehen, sondern der Holly. Das war ein super Transfer für Werder Bremen, dass sie den Rudi Völler verpflichtet hatten. Die hatten allerdings überhaupt schon eine gute Truppe. Da war Norbert Meyer, Frank Ordenewitz, noch sehr jung.
Die waren beide noch sehr jung und unerfahren, behaupte ich.
Thomas Schaaf und Johnny Otten.
Alles wurden da erst bekannt.
Ja, Benno Möhlmann, Manfred Burgsmüller spielt.
Der habe ich drauf gewartet, weil der war ja auch so ein Veteran wie der Erwin Kostete. Der kam ja von Borussia Dortmund.
Ja, der hatte so dünne Beine. Ich fand den immer ganz furchtbar.
Der schoss aber viele Tore und der war unglaublich clever und gewitzt. Später auch Kicker im deutschen Football.
Stimmt. Ja, dann hatten die noch Frank Neubart. Also einen super Sturm hatten die eigentlich.
Wobei ich behaupte, als sie aufgestiegen sind, haben die allermeisten, wie ich, damals gedacht, okay, vielleicht haben die Potenzial. Aber die mussten sich erstmal beweisen. Das war schon so eine kleine Sensation, dass die da vorne mitspielten.
Ja, das auf jeden Fall. Also das waren alle Spieler, die andere Vereine gar nicht so auf dem Schirm hatten. Und die hatten noch Yasuhiko Okudera.
Ja, der erste Japaner, der deutschen Erstliga-Fußball, der Kampf im 1. FC Köln, wenn ich es richtig erinnere.
Ja, das ist richtig. Der kam 1977 als erster Japaner in die Bundesliga zum 1. FC Köln und wurde dort direkt deutscher Meister und Pokalsieger als Stammspieler. Und die hatten im Tor einen ganz, sagen wir mal schon, erfahrenen Torwart. Dieter Budenski war immer noch im Tor.
Dieter Budenski, sein Vater Herbert, war ja, das muss ich kurz einflechten, 1950 Teil der ersten Nationalmannschaft nach dem Zweiten Weltkrieg, hat gegen die Schweiz 1-0 gewonnen. Ich meine, er hätte sogar das Elfmetertor geschossen.
Ja, aber den Dieter Budenski fand ich auch super als Torwart, also so vom Typen her.
Der war cool, ja.
Auf jeden Fall konnte der Völler da richtig gut in eine richtig gute Truppe kommen und sich da so verbessern. Und er war ja dann nachher ein Weltklasse-Stürmer. Ja, direkt nach dem Wiederaufstieg 1981 sollten die Bremer dann so richtig durchstarten. Mit Abstieg hatten die dann nichts mehr zu tun, ganz im Gegenteil. Man landete dann in den nächsten Jahren 6-mal in Folge in den Top 5 der Tabelle. Also ein wahnsinniger Aufstieg für so einen Aufsteiger.
Ja, vor allem, dass sie dann sich auch wirklich an der Spitze etablierten, ne? Und da in diese Phalanx der anderen bisher erfolgreichen Vereine einbrachen.
Ja, und die waren auch schon 82, 83 Vizemeister, wurden jetzt 84, 85 auch Vizemeister. Also die waren schon auf einmal ein richtiges Top-Team. Verkauften sich allerdings immer als der totale Underdog, genau das Gegenteil von Bayern.
Ist natürlich leichter, finde ich jetzt so psychologisch betrachtet, wenn du Underdog bist, dann liegt ja der Druck bei der gegnerischen Mannschaft und bei Bayern, das habe ich immer schon gesagt, immer Favoritenrolle und das ist viel schwieriger, dem dann auch gerecht zu werden.
Auf jeden Fall.
Und vor allen Dingen Spieltag für Spieltag, also im Grunde immer.
Ja, in der Saison 84-85 haben wir ja noch nicht über den DFB-Pokal gesprochen, ja. Wo wir von Underdog sprechen. Da zeigt Bayern eigentlich eine seiner besten Pokalserien in den 80ern und sie erreichen ja auch das Finale im Berliner Olympiastadion. Und das Spiel fand bei 35 Grad statt, während der Saison, nach dem 32. Spieltag.
Ach.
Und Gegner war Bayer Uerdingen.
Oh nein,
ja.
Ich erinnere Wolfgang Schäfer, mehr sage ich nicht.
Ja, und die Funkelbrüder, Matthias Hergert.
Da musst du was zu sagen, Friedhelm und Wolfgang Funkel.
Ja.
Und wer noch, Matthias Hergert?
Ja.
Ja, ja. Ja, toller Spielmacher. Da gab es ja zig so Libero-spielmacherartige Typen, technisch versiert, die so ein Team dann auch richtig anführten. Mhm. Trotzdem waren natürlich Bayern Favorit.
Total, aber an sich war das eine der besten Phasen überhaupt von Uerdingen in der Zeit. Man muss ja auch sagen, das war Bayer Uerdingen und die waren in der ersten Liga gemeinsam mit ihrem Schwesterverein Bayer Leverkusen.
Und heute motzen alle über Red Bull Leipzig.
Ja, also Bayer 05 Uerdingen und Bayer 04 Leverkusen, ne? Zwei Werksclubs, die dann in der ersten Liga gespielt haben. Aber irgendwie nahm ich die auch immer, also als der kleinere Verein war.
Ja, das ist wahr. Ja, die waren noch etwas underdogiger als Leverkusen, wenn ich das so sagen darf.
Naja, also dann in dem Pokal-Endspiel Bayern der Riesenfavorit, waren ja eigentlich erfahrener, hatten mehr Qualität, aber die Uerdinger waren aggressiv und die nutzten ihre Chancen konsequent. Irgendwie stimmte es an dem Tag in der Defensive nicht, es schlichen sich sonstige Fehler ein im Spielaufbau, nichts klappte so richtig. Und nachdem die Bayern ja bereits in der 8. Minute durch Dieter Hoeneß in Führung gegangen war, konnte Horst Falzer keine 60 Sekunden später den Ausgleichstreffer machen.
Den Namen habe ich auch seit Jahrzehnten nicht mehr gehört. Spannend.
Und dann passiert das, was keiner für möglich gehalten hat. Der Underdog aus Krefeld geht in Führung. Wolfgang Schäfer, traf zum 2:1.
Ja, das ist echt sein Claim to Fame. Ich sehe es noch vor mir, wie er auf das, ich meine sogar auf das Tor zustürmt, fast unbedrängt und dann ein Ballert.
Auf jeden Fall eine ganz bittere Niederlage. Bayern verliert 2:1 und das ist für Uerdingen der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte.
Geblieben.
Ja, wobei man sagen muss, im Europapokal der Pokalsieger im Folgejahr waren die auch sehr erfolgreich und schieden erst im Halbfinale gegen Atletico Madrid aus. Also,
oh, das war aber mega stark. Obwohl, ja, die haben doch auch wirklich gerade Bayer Uerdingen auch Europapokalgeschichte geschrieben. Das wäre nochmal Stoff für eine eigene Folge.
Weißt du, wen die, was da im Viertelfinale war, wie man das nennt, dieses Spiel davor? Das Wunder von der Grotenburg.
Ja, gegen Dynamo Dresden.
Genau.
7:3, sage ich, fällt mir ja, gerade
genau,
ein.
Dass du das noch erinnerst.
Ja, logisch. Das habe ich live gesehen damals nach der Schule. Das war, glaube ich, sogar nachmittags, weiß nicht mehr genau. Und da waren ja Live-Übertragungen noch nicht so häufig, auch gerade die internationalen Spiele nicht. Und die lagen im Hinspiel, glaube ich, 1:4 zurück irgendwie. Das war wirklich ein Wunder.
Im Hinspiel haben sie 2:0 verloren.
Ah, falsch.
Und lagen dann zur Halbzeit aber schon 3:1 zurück.
Also im Grunde waren sie ausgeschieden.
Genau, 5:1 lagen sie jetzt quasi nach Toren hinten. Und in der zweiten Halbzeit schaffen sie dann dieses Wunder. Anscheinend.
Es gibt eine ganz tolle Doku, das gab eine tolle Dokumentation darüber, 45 Minuten oder so auf YouTube. Also wer das nicht kennt, damals nicht gesehen hat, unbedingt gucken.
Also kann man sich ja nicht vorstellen, 7:3 gewinnen die dann noch.
Ja, aber auch vor allen Dingen, die hatten ja quasi schon verloren und dass sie sich dann noch so motiviert haben und Tor auf Tor auf Tor Dresden dann noch besiegt haben, das war wirklich eine unglaubliche Sensation und Dynamo war eine der besten Mannschaften der DDR-Oberliga. Hatten auch namhafte Nationalspieler. Ich meine, die hatten aber nicht ihren Stammtorwart drin, sondern einen Ersatztorwart, aber das weiß ich nicht mehr so ganz genau.
Ist auf jeden Fall mal ein Spiel, das man nochmal oder sich nochmal angucken könnte.
Also die Doku kann ich empfehlen, die habe ich vor Jahren mal gesehen, das hat richtig Laune gemacht, viel Originalmaterial.
Ja, in der Saison 84-85 war ja Bayern im Europapokal der Pokalsieger, man hatte ja davor die Saison ja gewonnen gegen Gladbach.
Ja.
Aber das war jetzt, naja, man gewann das erste Spiel gegen FK Moss.
Ah, Norwegen.
Und spielten dann gegen Thrakia Plovdiv.
Bulgarien.
Und dann gegen den AS Rom.
Endlich mal ein namhafter Gegner.
Ja, im Halbfinale wartete dann der FC Everton. Und im Hinspiel war Jean-Marie Pfaff so der Fels in der Brandung. Und man spielt 0:0. Aber im Rückspiel verlieren die Bayern 3:1, nachdem sie zur Halbzeit noch 1:0 geführt haben. Also man scheidet so ein bisschen sang- und klanglos aus.
Ja, die haben sich in diesen ganzen Jahren, ich verweise nochmal auf Aston Villa, verlorenes Europacup-Finale jetzt gegen Everton. Auch auswärts da im Goodison Park echt immer schwer getan. Zu der Zeit, die waren einfach nicht so von der überragenden Klasse, wie wir sie jetzt kennen.
Andererseits habe ich nachgeguckt, die englischen Mannschaften von den Ende der 70er bis Mitte der 80er, absolut dominant. So hat Liverpool 77 und 78 den Landesmeisterpokal gewonnen, Nottingham 79, 80, Liverpool dann wieder 81, Aston Villa 82 und Liverpool dann 84. Und auch im Pokal der Pokalsieger waren sie erfolgreich, 72 mit Tottenham, Liverpool 76 und Everton 85. Ja, jetzt kommen wir dann zur Saison 85, 86 und sagen wir mal so, da ist der Erzfeind Werder Bremen so richtig da. In der Vorsaison war das ja noch sehr dominant von Bayern. Und die gingen ja auch total selbstbewusst in die Saison. Vor allem, weil man so die Mannschaft zusammengehalten hatte. Und man wollte vor allem jetzt den Europapokal gewinnen. Denn die Chancen waren besser wie nie zuvor. Denn durch die Heysel-Katastrophe waren die englischen Vereine gesperrt.
Da war doch Menschen gestorben, auch beim Juventus gegen Liverpool. Ne? Das war
genau.
Das Stadionunglück.
Ja, der Kader war also eingespielt und man hatte jetzt große Ambitionen und man hatte eigentlich fast alle zusammengehalten. Kalle Delhaye verließ Bayern nach Düsseldorf.
Man muss es irgendwie auch mal sagen, er hat einfach Pech gehabt. Das hat gar nicht gepasst mit Bayern. Muss nicht an ihm gelegen haben, aber das war nichts. Für Kalle Delhaye nicht und für Bayern München auch nicht. Schade, nach den tollen vorherigen Jahren bei Mönchengladbach.
Ja, und Bernd Martin ging nach Ulm, also der war ja jetzt auch nicht so ein...
Also ganz ehrlich, Bernd Martin, der war Ergänzungsspieler bestenfalls damals, also als ich es damals gelesen habe, dachte ich, na gut, Bernd Martin geht, ja fein, das war es aber auch.
Aber in der Saison kommt ein späterer Nationaltrainer, Hansi Flick aus Sandhausen.
Der war aber auch nur Ergänzungsspieler, nichts gegen ihn als Trainer, aber man muss nicht immer ein Topstar sein, um ein guter Trainer zu werden oder vielleicht im Gegenteil.
Der Hansi Flick war 5 Jahre bei Bayern, wurde da auch mehrfach Meister und wechselte dann zum 1. FC Köln und spielte dort von 90 bis 93. Der wurde dann Sportinvalid und musste mit 28 schon seine Karriere beenden. Ja, und Frank Hartmann kam aus Hannover und zudem ein Helmut Winkelhofer aus Leverkusen zurück.
An den erinnere ich mich besser. Der hat auch ein paar Mal, meine ich zumindest, ganz gut gespielt, war aber auch mehr so ein Ergänzungsspieler.
Ja, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Das ist ganz witzig, wie der in die Saison startet. Aber zugleich taucht er jetzt mit Werder Bremen und dem Willi Lemke so richtig der erste Dauerrivale auf. Und in dieser Saison ist das so ein bisschen anders. Bayern hatte ja vorher auch so Gegner, Mönchengladbach in den 70ern, da jetzt den HSV, dann Anfang der 80er Jahre. Aber das war alles so auf so einem rein sportlichen Niveau. Und das ändert sich jetzt in dieser Saison so ein bisschen. Also es wird früh einen Streit mit Uli Hoeneß und dem Willi Lemke gegeben, der in der Öffentlichkeit dann ausgetragen wird.
Es wird persönlicher, oder? Erinnere ich das falsch?
Genau. Und ja, und dadurch wird Bayern halt auch bei allen anderen Fußballfans so noch mehr zum Feindbild. Der Lemke hebt nämlich ja schon früh in so einem Interview hervor, dass sie ja ganz anders wären als die Gegenseite. Die seien die großkotzigen Bayern, die seien reich, die denken nur an sich und machen die Liga kaputt. Und das schadet den armen Arbeitervereinen wie dem SV Werder Bremen.
Arbeiterverein vor allen Dingen.
Und mit Otto Rehhagel hat er da noch so einen richtigen Unterstützer, der auch immer so dieses Underdog hervorhob. Wir haben ja nicht das Geld wie die Bayern.
Ja, das war auch ein gutes Marketing, was die da betrieben haben. Sich da so zu positionieren, wird man vielleicht heute auch sagen. Vielleicht war es aber auch instinktiv und die haben das echt gefühlt. Das kann natürlich sein.
Es wirkt auch so, dass sie auch selber ja so ambitioniert waren. Der Willi Lemke war ja ähnlich wie der Uli Hoeneß. Der wollte ja auch die richtigen Erfolge und hat alles dafür getan, seinen Verein nach vorne zu bringen. Also das spielt da auch schon so rein. Die Saison startet dann auch erstmal für Bayern richtig schlecht. Der Winkelhofer, der ja gekommen war, der war damals 23 Jahre alt, der steht schon in der Startelf und man wollte dann im Spiel gegen Bayer Uerdingen die Revanche für die Pokalniederlage. Und oh, das Spiel an der Grotenburg plätschert dann so dahin. Und nach einer guten halben Stunde in der eigenen Hälfte, etwa aus 15 Meter hinter der Mittellinie, kommt der Winkelhofer, also rennt der so rein und will den Ball wegdreschen.
Ja.
Und das wird Ganze, schießt er den quasi nach hinten über den Jean-Marie Pfaff, der so weit so draußen ist. Und der Ball fällt ins eigene Tor.
Boah, es war ja ein sehr geiles Eigentor.
Ein richtig geiler, volle Latte Weitschuss. Und der Jean-Marie Pfaff, der sagte später in dem Interview, ich dachte nur, Mann, geht der aber weit? Und dann hob der Ball so richtig ab, flog über mich drüber und ich hatte keine Chance, stand 1-0. Eine ganz makabere Nummer, aber eigentlich ja nix. Ja, ist mal lustig, schnell abgehakt, dachten die Bayern und der Winkelhofer auch. Aber die Zuschauer und Zuschauerinnen haben das Ganze zum Tor des Monats gewählt.
Das wollte ich erst, ich wollte eben noch gesagt haben, das hätte ja auch Tor des Monats werden können. Was ist das? Das gibt's ja gar nicht.
Ja. Cool. Also das wurde dann tatsächlich zum Tor des Monats gewählt. Und der Uli Hoeneß, der fand das halt gar nicht witzig. Und nach der Wahl sagt er dann zu dem Jean-Marie Pfaff und der Winkelhofer, die wurden dann von der ARD Sportschau eingeladen. Da geht er nicht hin.
Aha.
Verarschen kann ich mich selber, hat er gesagt. Und die gingen also nicht dahin. Aber bei der Weihnachtsfeier hat dann ein Journalist vom Bayerischen Rundfunk dem Winkelhofer doch noch auf der Feier diese Medaille überreicht. Wo der Uli Hoeneß das auf jeden Fall verhindern wollte. Er fand, das wäre ein Affront gewesen.
Ja, da war ein bisschen, da fehlt ein bisschen Humor, glaube ich.
Ja, da war er noch nicht entspannt genug.
Richtig.
Naja, und dann kommt auch schon das erste Europapokalspiel und Lothar Matthäus verletzt sich erstmal schwer, Innenbandriss, und er fällt 2 Monate aus.
Das war echt ein Verlust.
Ja, es war ein Riesenverlust. Und ab dem 2. Spieltag grüßt Werder Bremen von der Tabellenspitze. Und Bayern tut sich halt richtig schwer. Am 9. Spieltag verliert man 4-0 gegen Düsseldorf, liegt schon 5 Punkte hinter Bremen. Auf dem 6. Platz auch noch, also man ist schon gar nicht mehr in den Europapokalplätzen. Und auf einmal werden sie dann bei Bayern doch ziemlich nervös. Aber man reißt sich zusammen. Am vorletzten Spieltag der Hinrunde spielt dann Bayern gegen Werder Bremen und man liegt nur 3 Punkte zurück. Das läuft eigentlich für Bayern richtig gut von Anfang an. Norbert Nachtwey macht ein wunderschönes Tor, dribbelt dadurch den 16er zur 1-0 Führung. Aber wenig später startet Rudi Völler von der Mittellinie aus zu einem Sololauf.
Ich weiß, was passiert, aber sag mal.
Er enteilt Sören Lerby, schüttelt auch noch den Hartmann ab, ist super schnell unterwegs. Und wer ist nun noch hinten? Klaus Augenthaler, der ist ja nicht der Schnellste.
Nein.
Der Kommentator sagt, er wird durchbrechen und allein aufs Tor zu laufen. Dazu kommt es aber nicht.
Nein.
Denn der Klaus Augenthaler kommt von der Seite auf ihn zu und holt aus, um den Ball sozusagen wegzuschlagen. Aber als er noch das Bein hinten hat, der hat der Völler schon den Ball nach vorne gespielt. Trotzdem zieht der Augenthaler voll durch.
Oh, ich sehe es noch vor mir, ja.
Und tritt den Rudi Völler voll um.
Boah, das war echt, das war wirklich
brutal. Also in meiner Erinnerung ist der 20 Meter geflogen und gerollt, so ungefähr.
Ja, das war brutal.
Also der Rudi Völler bleibt dann nach mehreren Metern am Boden liegen und hat sich tatsächlich ziemlich schwer verletzt. Ein Adduktorenabriss. 5 Monate Ausfall mindestens. Und Klaus Augenthaler bekommt nur gelb.
Ja, das hat keiner begriffen damals. Genau das nicht.
Ja,
das,
man kann das super auf YouTube sehen. Da gibt es ja auch die ganzen Interviews noch. Der Augenthaler sagt, ja, ich wollte den Ball spielen, ne, aber der Völler ist ja so schnell, das ist ja unmöglich, den zu verteidigen. Also sinngemäß sagt er sozusagen, ist der ja auch noch selber schuld. Und der Schiedsrichter sagt, ja, das wäre schon ein grobes Foul gewesen. Aber eine rote Karte, nee, das hätte er nicht so gesehen. Und das bringt die Bremer jetzt so richtig aus der Fassung. Der Lemke ist völlig außer sich. Vor allem aber auch, weil der Udo Lattek auf der Pressekonferenz das Ganze auch nochmal wiederholt. So nach dem Motto, der Völler ist ja selber schuld. Der ist ja viel zu schnell, ne? Also, was soll der arme Augenthaler da
machen? Unverschämt schnell.
Ja, unverschämt schnell.
Aus heutiger Sicht absurd, das Ganze, ne? Dass man das überhaupt gewagt hat zu sagen. Also waren andere Zeiten.
Ja, und für den verletzten Völler kommt dann Frank Neubart ins Spiel und das Spiel wird extrem hitzig und mit harten Fouls. Also es ist eine richtige Schlacht. Und in der 42. Minute gelingt den Bremern noch der Ausgleich.
Ja.
Und in der 44. Minute wird der Matthäus zunächst gefoult und wird dann aber wegen der Tätigkeit vom Platz gestellt. Also Bayern ist dann auch noch in der Unterzahl. Aber Bayern bekommt in der 64. Minute wieder einen Elfmeter. Lerby verschießt zunächst, aber Dieter Hoeneß haut ihn dann noch zum 2-1 rein. Und 2 Minuten später köpft der Hoeneß auch noch das 3-1. Und die Bremer sind so richtig bedient und die Bayern jubeln natürlich, ne, als hätten sie die Meisterschaft errungen.
Ein bisschen übertrieben, genau. Hat Bremen, glaube ich, unglaublich geärgert.
Ja, andererseits super geärgert, natürlich auch den besten Stürmer verloren für diese fast die ganze Saison.
Auf absehbare Zeit, ja.
Aber es hatte für Bayern und vor allem auch für den Klaus Augenthaler starke Konsequenzen, weil jetzt, wo man die ganzen Fans ja eh schon so feindlich gegenüber Bayern eingestellt, war jetzt blanker Hass sozusagen.
Ja, es ist richtig. Es ist für damalige Zeiten echt eskaliert dann.
Und schon in den nächsten Partien in Mönchengladbach musste der Augenthaler feststellen, da war ich freiwillig. Die alle haben versucht, mich umzuhauen und wegzutreten. Und das hat dem Augenthaler auch richtig zugesetzt in den folgenden Monaten, denn es gab auch Morddrohungen. Dadurch war der psychisch, sagt er auch selber, konnte er sich gar nicht mehr auf den Fußball so konzentrieren. Der verliert dann auch seinen Platz in der Nationalmannschaft für eine kurze Zeit. Und da wahnsinnige Aggressionen, die ihm auch auf der Straße oder wenn sie irgendwo ankommen, wird er dermaßen beschimpft und er braucht dann auch Polizeischutz.
Es wird wirklich eskaliert, wenn du in deinem Privatleben dann ja so angegriffen wirst.
Ja, und es war ja eh so ein raues Klima in den Stadien zu der Zeit. Das war ja jetzt nicht so der familienfreundliche Sport, wie der heute ist. Und das Ganze wird dann auch noch so ein bisschen verstärkt dadurch, dass der Otto Herehagel dann auch immer noch sagt, ja, die haben ja den Völler kaputt getreten und der Udo Lattek sagt, ach, Rehagel, das ist auch ein völlig verklemmter Junge, was der erzählt. Also,
ja, da kam das auch her, dass der Rehagel immer so ein bisschen als verkopft und
ja, und der Uli Hoeneß nennt den Lemke dann auch noch einen Volksverhetzer.
Da hat er sich aber echt den Ton vergriffen. Sicher.
Ja, da wird's dann so richtig böse.
Boah.
Und das Ganze kulminiert jetzt in dem vorletzten Spiel der Saison in der Rückrunde. Da hatte Werder Bremen 2 Punkte Vorsprung. Du wirst dich sicher erinnern.
Ja, ich sehe es vor mir. Ich sehe es jetzt schon vor mir. Ich freue mich.
Die Bremer haben ein Heimspiel gegen Bayern.
Ja, im Weserstadion, genau.
Hätten die Bremer ihr Heimspiel jetzt gegen Bayern gewonnen, wären sie ja schon deutscher Meister gewesen. Und schon 6 Wochen vor dem Rückspiel war beim Bayern halt da auch deswegen Morddrohungen eingegangen. Es wurde Personenschutz für Uli Hoeneß und Klaus Augenthaler bestellt. So die ganze Öffentlichkeit war so gegen Bayern eingestellt. Alle hofften, dass die Bremer die jetzt weghauen und die Bayern natürlich nicht Meister werden.
Ja, für uns Bayern-Fans wurde es einsam, stimmt.
Ja, ich kann mich auch erinnern, so im Fußballverein, ne, da warst du so als Bayern, ne, wurdest du schon ein bisschen angefeindet teilweise.
Tja, hat sich ja hier nichts geändert, würde ich fast sagen.
Naja, auf jeden Fall fand die Partie an einem Dienstagabend statt. Grund war, dass zu Beginn der Rückrunde ein kompletter Spieltag ausgefallen war wegen schlechtem Wetter und die Weltmeisterschaft ja anstand in Mexiko. Man hatte keine Zeit, also fand der vorletzte Spieltag an einem Dienstagabend statt, oder? Das Fernsehen, das ZDF, übertrug live. Was war auch relativ besonders.
Total besonders, das haben sie ja fast nie gemacht.
Und man hatte schon die Übertragung am Nachmittag begonnen. Und zwar aus dem Vereinslokal von Werder Bremen. Die Hoffnung war also da, man hat das Sportstudio in dieses Lokal verlegt, in der Hoffnung, dass Bremen ja da die Meisterfeier macht. Das Ganze war also eine Sondersendung. Werder Bremen hat eine Menge Shampoos bereitgestellt. Sogar Meisterwimpel hatte Bremen schon gedruckt. Und auch selbst die Bayern-Spieler waren überhaupt nicht optimistisch. Ne, sagten, wir liegen 2 Punkte zurück. Also ne, selbst wenn es gut läuft im nächsten Spiel, dann machen die das schon. Also so richtig hatte keiner mehr damit gerechnet, außer Uli Hoeneß, der machte so ein bisschen Druck.
Bisschen ist gut. Der gierte danach geradezu, dass die Bremer und von Bayern noch gedemütigt werden, abgefangen werden.
Das war zumindest der Wunsch. Und ja, bis zur zweiten Halbzeit plätscherte aber dieses Spiel einfach nur so vor sich hin. Kein Tor ist gefallen. Und die Bremer waren total überlegen. Aber die trafen halt das Tor nicht. Und so nach einer Viertelstunde in der zweiten Hälfte kippt so ein bisschen die Stimmung. Die Bayern kommen besser ins Spiel. Der Rehagel kriegt das so mit und jetzt wechselt er Rudi Völler ein. In seinem ersten Spiel nach seiner Verletzung. Passend natürlich.
Ja, das war wirklich wie Hollywood, ne?
Und
der Held betritt die Szene wieder.
Ja, und tatsächlich, Völler steht gerade auf dem Platz, kommt ein Ball von Michael Kutzop in die Bayernhälfte. Der Ball springt kurz vor der Strafraumgrenze auf, wo Sören Lerby ihn so aus dem Stand wegköpfen will. Und der Völler ist so schnell, geht dazwischen und dann spielt er den Ball so mit dem Fuß zurück und das Leder geht dem Lerby entweder ins Gesicht oder an den Arm. Auf jeden Fall, es gibt 11 Meter.
Ja klar, gegen Bayern gepfiffen wird, hätte ich jetzt was gesagt.
Ein riesen Tohuwabohu. Bayern-Spieler, die ganze Bank springt auf, alle sind außer sich. Alle sagen natürlich, es wäre kein Handspiel. Und tatsächlich, es war kein Handspiel. Jedenfalls sieht es auf den Bildern, die man noch so hat, sieht es so aus, als würde der Ball ins Gesicht gehen. Es wäre also kein Handspiel. Und beim ZDF war Paul Breitner der Co-Kommentator. Und der hat das dann auch sofort gesehen, dass das kein Handspiel war und sich furchtbar aufgeregt.
Aber alle anderen werden es als Gerechtigkeit empfunden haben, nach dem Motto, so, jetzt kriegen sie es mal zurück.
Natürlich, der Rudi Völler, der kommt ins Spiel und geht jetzt auch noch so super dazwischen. Und das muss ja ein Handspiel sein. Und der Egon Cordes, der springt noch auf, der tritt dann vor Zorn gegen so eine Kabinentür und die ganze Bank ist halt außer sich und alle denken, ja, das war's jetzt. Alle denken das, außer Uli Hoeneß. Der ist relativ ruhig und beruhigt die auch alle, vor allem den Lothar Matthäus, der so völlig am Ausflippen ist, wie er ja so dann so war, ne, so hochroten Kopf.
Ja, da gibt's tolle Szenen, ja.
Ja, und zum Elfmeter tritt Michael Kutzop an. Der hatte bis dahin 22 von 22 Strafstößen seiner Karriere verwandelt und galt als der beste Elfmeterschütze der Liga.
So ein bisschen wie Harry Kane jetzt, wenn der ja zum Elfmeter an. Niemand hat damit gerechnet. Ich habe damals gedacht, oh Gott, Kutzop, das war's.
Ja, dazu muss ich ja sagen, ich habe das Spiel ja nicht gesehen. Ich habe es heimlich in meinem Kinderzimmer am Radio gehört, hatte ja so eine kleine Stereoanlage und dann habe ich das so auf leise gedreht und habe im Bett gelegen.
Sehr interessant, das wusste ich nicht.
Und habe das Spiel gehört.
Wie geil ist das denn?
Und hat da schon gedacht, das war's jetzt. In all den Jahren bei Werder Bremen hat er genau einen Elfmeter verschossen und das ist dieser. Es ist der berühmte Pfostenschuss von Kutzop und das machte auch in der Übertragung so ein richtiges Metallplopp-Geräusch. Aber der verschießt, die Bremer wie am Boden zerstört, die Bayern jubeln, als wäre das jetzt die Meisterschaftsentscheidung, aber im Grunde war ja jetzt gar nichts passiert. Bayern und Bremen hat 0-0 gespielt. Ne, man sollte jetzt eigentlich denken, dass die Bremer jetzt sagen, ach scheiß drauf, wir machen das im nächsten Spiel.
Damit habe ich damals gerechnet, absolut.
Ich habe das damals auch nicht so verstanden, weil ich gedacht habe, naja gut, ich hatte immer gedacht, jetzt habe ich wenigstens noch Hoffnung. Ne? Also vielleicht klappt es ja doch noch, aber so richtig dran geglaubt hat man ja nicht. Aber Udo Lattek und Uli Hoeneß, die haben das natürlich sofort genutzt. Der Lattek dann direkt in einem Interview am Spielfeld dann, die Bremer sind doch viel zu feige, um Meister zu werden.
Voll Angriff direkt, psychologische Kriegsführung.
Ja, und der Uli Hoeneß, der hat in einem Auswärtshotel schon eine Feier organisiert. Und die lässt er so richtig eskalieren. Die saufen und feiern die ganze Nacht durch. Und das wird natürlich dann auch Journalisten geholt, damit das so richtig in der Presse gezeigt wird. Die Bayern, die jubeln. Aber jetzt war ja 4 Tage später immer noch der letzte Spieltag und Bremen war ja immer noch 2 Punkte vor. Und die spielten dann gegen den VfB Stuttgart und Bayern gegen den Erzfeind Borussia Mönchengladbach.
Also ganz klar Vorteil Werder, weiterhin.
Total. Aber Bayern überrollt Gladbach 6-0 und die Bremer kommen überhaupt keinen Zugriff in das Spiel. Es läuft, die sind völlig steif oder die haben halt die Nerven nicht. Und plötzlich liegen sie 2-0 zurück durch 2 Treffer von Karl Allgöber. einer so ein richtiger Knaller von dem, so ein Fernschuss.
Da hat er immer so 25-Meter-Schüsse angezogen, der Algöver.
Da war jetzt bei Bayern natürlich dann in der Schlussphase schon so, oh, super. Aber Manfred Burgsmüller schießt 11 Minuten vor Schluss das 2:1. Und jetzt fängt das Zittern an, weil ein Unentschieden hätte denen ja auch gereicht.
Ja eben, da wurde es voll dramatisch.
Muss nur irgendwie noch ein Tor, aber der Stuttgarter Torwart Armin Jäger hält alles. Der sagte mir jetzt nichts.
Ja, ganz dunkel, ja.
Auf jeden Fall, Werder Bremen verliert 2:1, Bayern gewinnt und ist Meister. Punktgleich mit Werder Bremen, nur dank des besseren Torverhältnisses von 51 zu 45 Toren bei Bremen.
Ich weiß nur, dass es einer der befriedigendsten Meisterschaften für mich war und immer noch ist.
Ja, habe ich damals natürlich auch so super empfunden.
Ja, logisch. Dieter Bodensky hat auch so ein ganz beleidigtes Interview noch gegeben im Sportstudio.
Das wäre alles nicht fair und man hätte ihnen die Meisterschaft geklaut. Und ja, kann man ja auch verstehen, ne? Also die kommen aus der zweiten Liga, hatten schon eine Vizemeisterschaft und, ne, und jetzt als Underdog und hatten alles in der Hand und verlieren jetzt alles. Und im Grunde hat Bayern ja jetzt nicht überragend gespielt gegen die.
Nee, im Grunde, vor kurzem Borussia Dortmund hat da auch Bremen den Titel weggeschenkt eigentlich.
Genau.
Die waren einfach nicht fokussiert genug am Ende. Und Bayern hat.
Die hatten einfach nicht die Nerven zu sagen, scheiß drauf, was in dem Spiel war. Aber das muss man auch sagen, das hat so die ganze Nation irgendwie berührt. Also überall wurde das dann natürlich geschrieben. Alle haben ja Bremen die Daumen gedrückt.
Im Nachhinein waren die Meister der Herzen, bevor der Begriff für Schalke geprägt wurde.
Ja. Ja, die waren jetzt vielleicht nicht so ein großer Sympathieträger, vielleicht wie Schalke, aber es hat sich was anderes verändert. Das wird so in manchen Berichten so geschrieben. Also auch Leute, die sich überhaupt nicht für Fußball interessiert haben, die wussten danach nur eins. Den FC Bayern, den kann ich nicht leiden. Die sind arrogant.
Ja, Bayern ist scheiße, genau.
Also da war so der Höhepunkt so dieser Feindschaft und auch dieses Verhasstsein von Bayern, was ja heute ja kaum noch vorhanden ist. Also es ist ja mehr so bei anderen.
Ja, wobei ich oft schon immer noch höre, auch gerade bei Leuten, ich interessiere mich gar nicht für Fußball, aber ich bin gegen Bayern.
Ja, aber das ist schon viel, viel weniger als früher. Also da haben so ein Thomas Müller-Zeiten und so, das hat dann schon.
Ja, es gab mit zwischenzeitlich viele weitere echte Sympathieträger. Absolut, das stimmt. Philipp Lahm war ja eigentlich auch ein total positiver Spieler. Aber ja, aber noch sind wir ja in der Vergangenheit.
Genau. Und es steht ja noch ein Pokalspiel an. Denn in dieser Saison hat es Bayern wieder ins Finale geschafft. Man besiegte Kickers Offenbach und den ersten FC Saarbrücken in den ersten Runden 3:1. Dann den VfL Bochum in einem Wiederholungsspiel 2:0 nach einem 1:1 nach Verlängerung. Und im Viertelfinale und Halbfinale besiegt man Kaiserslautern 3:0 und Waldhof Mannheim 2:0. Also waren auch nicht die Übermannschaften, ne?
Nee, definitiv nicht.
Aber im Finale trifft man jetzt auf den VfB Stuttgart, die uns ja gerade die Meisterschaft geschenkt haben. Aber man hätte jetzt denken können, da ist Bayern jetzt so ein bisschen großzügig. Aber nein, die lassen den Stuttgart überhaupt keine Chance. Bayern gewinnt 5:2, nachdem es zwischenzeitlich 4:0 stand.
Komischerweise an das Spiel erinnere ich mich null.
Lothar Matthäus hat noch einen Elfmeter verschossen, also es hätte noch mehr werden können. Aber das war halt ziemlich geil. Das war halt das erste Mal wieder ein Double, das Bayern geholt hat.
Ja, das war schon echt ein für damalige Verhältnisse wirklich optimaler Verlauf, Riesenerfolg.
Dann haben wir noch den Europapokal der Landesmeister, der ja auch in dieser Saison gespielt wurde, weil man ja im Vorjahr Meister war. Mhm. Und man hatte ja diese Riesenambition, weil ja die Engländer nicht dabei waren. Es lief auch richtig gut. Man hatte einen souveränen Auftritt gegen Górnik Zabrze.
Aus Polen, ehemals Hindenburg. Schlesien, meine ich, ist das Braunkohlegebiet. Oder Steinkohle, jedenfalls Kohlerevier.
Und dann gegen Austria Wien.
Die Violetten.
Und man traf dann im Viertelfinale auf den belgischen Topclub RSC Anderlecht. Mit
oh, mir schwant Böses.
Enzo Schifo.
Ja, sein Stern ging auf, ne?
Ja, auf dem Papier, alles klar, Bayern absolut Favorit. Hat ja schon mehrere Europapokale gewonnen. Aber die Anderlechter waren taktisch hervorragend eingespielt, technisch sehr, sehr stark. Aber Anderlecht hatte nicht mehr so ganz so die Klasse aus früheren Jahren, hatte man jedenfalls gedacht. Und es läuft dann auch richtig gut, denn man führt nachher 2:0, 13. Minute Dieter Hoeneß, Roland Wohlfahrt, 32. Minute. Aber die Belgier schaffen dann noch das 2:1 in der 72. Minute und dieses Tor war schmerzhaft. Denn es kommt ja dann zum Rückspiel und da rumpfen die Belgier richtig auf. Tor Schifo 38. Minute, Friemann 45. Minute und Bayern kriegt überhaupt nichts hin. Und wir scheiden schon aus im Viertelfinale gegen Anderlecht.
Ja gut, das war schon für Belgien ein Lebensstandard Lüttich und FC Brügge einer der Top-Mannschaften zu der Zeit, aber war schon enttäuscht damals, klar.
Ja, also eigentlich eine super Saison, ne? Meister, Pokalsieger, kannst du ja überhaupt nicht meckern. Europa.
Nein,
war absolut super und es kam ja dann noch die WM 86.
Ja, das ist ein anderes Thema.
Genau, über die habe ich ja schon mal in der Folge bei Toni Schumacher berichtet.
Genau.
Franz Beckenbauer, erstes großes Turnier, lief jetzt alles suboptimal, sagen wir mal. Und mit Lothar Matthäus, Norbert Eder und Klaus Augenthaler werden dann als Bayern-Spieler nominiert. Wobei der Klaus Augenthaler nachher nicht mehr spielt. Also er kommt am Anfang der WM zum Einsatz. Und Dieter Hoeneß ist auch noch dabei. Also insgesamt 4 Spieler, die bei der WM dabei waren. Aber in dem ganzen Team stimmt es ja überhaupt nicht. Es gab Grüppchen, die Kölner Gruppe, die Münchner. Also das hat alles nicht so geklappt. Da war ja dann auch der Kalle Rummenigge natürlich noch dabei. Und auch der Franz Beckenbauer macht da nicht so eine super Figur. Also wir wurden ja im Endeffekt, wurden wir Vize-Weltmeister, auch ja noch ein großer Erfolg. Und dann kommt die Saison 86-87, wobei jetzt wieder europäisch angreifen will und man verstärkt sich auch. Und zwar mit Andi Brehme und Lars Lunde. Ja, das war jetzt aber auch eher Ergänzung.
Ja, aber ich hatte echt Hoffnung. Ich hatte jedes Mal Hoffnung, wenn neue ausländische Spieler kamen.
Auch der Hansi Dorfner kehrte also wieder zurück, wie du es eben schon gesagt hast.
Ja, aber Andi Brehme, das hat man, als ich damals das gehört habe, Andi Brehme kommt zu uns, war ich auch voll der Hoffnung. Ich meine, aber der hat nicht so wirklich zu uns gepasst. Aber naja.
Ja, aber war halt einer der besten linken Verteidiger überhaupt. Ne? Also.
Auf jeden Fall erstmal eine Verstärkung.
Wolfgang Dremmler. Der hört dann auf, beendet seine Karriere und Sören Lerby wechselt vor der Saison nach Monaco.
Ja, da war ich enttäuscht, aber der hat da, glaube ich, nicht mehr so viel bewegt, aber ich fand ihn zu seiner Zeit bei uns, das war ein starker, richtig guter Spieler.
Ja, ein Sympathieträger halt. Ne?
Ja, genau, fand ihn auch neben Jean-Marie Pfaff damals super sympathisch.
Ja, Manni Schwabel, der verlässt dann auch Bayern, aber das ist ja eher eine Randnotiz. Ja, die Bundesliga-Saison, dann 86-87 ist erneut umkämpft. Überraschend ist aber nicht Werder Bremen der Gegner in dieser Saison. Also die waren noch geschockt von der letzten Saison. Sondern der HSV. Da habe ich das erste Mal den HSV so als Top-Mannschaft wahrgenommen. Aber beim HSV waren auch einige der großen Spieler schon weg. Horst Rube schon länger, Felix Magath war nicht mehr da. Aber dafür Thomas von Heesen und Manni Kaltz war schon 34. Vor allem war es aber das letzte Jahr von Ernst Happel als Trainer in Hamburg. Und in dem Jahr haben sie dann auch den Pokal gewonnen. Also an die früheren Jahre kann ich mich ja nicht so erinnern.
Nee, teilweise konnte ich das auch nicht.
Ja, Herbstmeister wird halt der HSV punktgleich mit Bayern. Und schon im März gibt dann Jupp Heynckes bekannt, dass er Gladbach verlassen wird. Und er wird der Nachfolger von Udo Lattek werden. Denn der hört auch auf.
Denn Heynckes und Hoeneß, das war mir damals aber gar nicht bewusst, die waren ja auch freundschaftlich miteinander oder sehr gute Freunde sogar oder wurden es.
Ja, der Uli Hoeneß hat den auch gegen erheblichen Widerstand im Verein durchgesetzt. Der hatte ja so einen Spitznamen, der Jupp Heynckes, Osram. Da habe ich ja in meiner letzten Folge über Wolfram Wuttke gesagt, dass der ihm ja diesen Spitznamen verpasst hat.
Ja, das war nicht nett, aber passend.
Ja, weil er so einen rotroten Kopf kriegt wie eine Osram-Glühbirne. Auf jeden Fall. Der Udo Lattek hört nämlich dann auf nach den 3 Jahren. Ja, warum? Einerseits war er ausgelaugt, jahrzehntelange Jagd nach Titeln. Der hat ja wahnsinnig viele Meisterschaften gewonnen. Also er hat ja mit Bayern vorher schon in den 70ern 3 Meisterschaften mit Gladbach. Jetzt wird er wieder 3 Meisterschaften gewinnen. Und ja, das, was er so eigentlich haben wollte, so vom Verein, dass man ihn so ein bisschen hofiert oder so, das ist dann auch nicht passiert.
Nee, der war immer irgendwie unter Anspannung.
Ja, und er kriegt ein gutes Angebot vom 1. FC Köln als Sportdirektor. Das werden dann die Jahre mit Christoph Daum werden, die dann kommen.
Ja, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf.
Ja, am 22. Spieltag auf jeden Fall gewinnt Bayern dann 2-1 gegen den HSV, zieht 3 Punkte davon und die holen dann in der Folge die 3. Meisterschaft. Die 10. insgesamt, ein historischer Erfolg. Man ist Rekordmeister und löst den 1. FC Nürnberg ab.
Ja, da war das alles noch so, auch die Nürnberger und die Schalker in Schlagdistanz, also so gefühlt von der reinen Anzahl.
Ja, ganz witzig, bei dem Gewinn der Meisterschaft, also in dem Spiel in München, zieht der Udo Lattek sogar seine Trainingshose aus, wirft sie in die Fans und läuft dann in Unterhose durchs Stadion. Wird man vielleicht heute auch nicht mehr machen als Trainer?
Nein. Hoffe ich jetzt auch.
Naja, aber ansonsten, die Saison, das war ja ein Riesenerfolg. DFB-Pokal war umso schlimmer. Es gibt eine furchtbare Pokalblamage von Bayern bei der 3-0-Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf.
Nicht schon wieder.
Ja, gut. Aber Fokus liegt ja auf dem Europapokal der Landesmeister. Und da spielt Bayern richtig gut. Bayern hat PSV Eindhoven und Austria Wien bezwungen, hat auch den wieder RSC Anderlecht diesmal 5-0 aus dem Olympiastadion gefegt. Und im Halbfinale traf Bayern dann auf den Vorjahresgewinner Real Madrid. Also die Galacticos, also da waren sie es noch nicht, aber das weiße Ballett zumindest.
Ja, die hatten ja auch da schon einen Riesenruf und immer wenn man auf die traf, war das Weiterkommen ja wirklich fraglich.
Und dieses Spiel, was dann kommt, ist mir total in Erinnerung geblieben.
Jetzt bin ich gespannt.
Das habe ich auch nicht live gesehen, auch nur am Radio gehört.
Ja, da gab es ja auch kaum Live-Übertragungen.
Ja, aber das wurde live übertragen. Denn das wird ein ganz denkwürdiges Spiel, denn die Bayern mussten extrem leiden. Also es war eine brutale Schlacht, die dann stattfand. Denn die Madrilenen nahmen den Ausdruck Pokalschlacht wirklich wörtlich.
Ja, die waren ziemlich unfair, glaube ich, in den Spielen.
Und überhaupt, dieses Spiel wird schon so als vorweggenommenes Endspiel gesehen, weil das auch die beiden besten Mannschaften waren. Und die Madrilenen gehen dann halt erstmal brutal hart in das Spiel. Also das Spiel findet erstmal in München statt, das Hinspiel. Und die verschulden dann erstmal 2 Elfmeter. Der Matthäus verwandelt und die kassieren dann auch noch einen Platzverweis durch Juanito und Minho. Also das ist eine richtige Treterei, die da passiert. Und ganz übel ist, die faulen den Lothar Matthäus und dann tritt der Juanito dem Matthäus auf den Kopf bzw. ins Gesicht.
Das waren einige echt brutale Fouls, das erinnere ich auch noch.
Und der Lothar Matthäus sagt dazu, ich dachte, der will mich umbringen. Der wird natürlich vom Platz gestellt. Und das hat weitreichende Konsequenzen für den Spieler, denn der war bereits 1978 wegen eines tätlichen Angriffs auf einen Schiedsrichter für 2 Jahre suspendiert worden. Und er galt jetzt als Wiederholungstäter, kriegt 5 Jahre Sperre bis zum 31. Juli 92. Und da er bereits 32 Jahre war, war das quasi so das Aus, ne, der Laufbahn.
Mhm.
Und das Schlimme ist, er erlebt nicht einmal mehr das Ende der Sperre, denn der stirbt am 2. April 92, kurz vor Ablauf dieser Frist.
Das finde ich ja furchtbar.
Bei einem Autounfall. Also,
das wusste ich nicht.
Er gilt so als besonders rüpelhaft und die rasten da halt ja völlig aus, die Madrilenen. Und in den Zeitungen steht auch das verrückteste und brutalste Spiel des Jahres. Und der Lars Lunde gibt so ein Interview und sagt, das war Krieg auf dem Rasen. Aber Bayern gewinnt 4-1. Also im Grunde war es dann super. Ne? Also, aber ich kann mich erinnern, so im Radio, der Kommentator, der hat sich so überschlagen, was da abgeht. Und wieder ein brutales Foul. Und man hatte so richtig Sorge um die Spieler. Und auf jeden Fall ist im Rückspiel natürlich jetzt die Stimmung erst recht aufgeheizt und richtig giftig. Wir sind in Madrid und der Franz Beckenbauer sagt vor dem Spiel, also ich glaube in Madrid, da gibt es nur Kleinholz. Und schon vor dem Spiel geraten der Uli Hoeneß und der Vincent del Bosque, der war ja da Funktionär bei Real Madrid, die geraten da schon aneinander. Es fliegen Steine, Messer werden geworfen. Es droht der Spielabbruch, aber der Schiedsrichter sagt, es geht weiter und Jean-Marie Pfaff macht vielleicht das beste Spiel seiner Karriere. Das ist das Spiel, wo ich glaube, dass ich das so in Erinnerung habe, dass der Ball über ihn drüber gespielt wird, als er aus dem Tor eilt, er zurückrennt und noch vor der Linie wegschlägt.
Also die Szene hat sich mir auch total eingebrannt, diese fantastische Parade von Jean-Marie Pfaff.
Aber der machte eine super Parade nach dem anderen in dem Spiel und tatsächlich kassiert Bayern nur ein Tor. Das wird dann aber auch noch quasi durch Roland Wohlfahrt eingeleitet. Also da haben wir auch noch Schützenhilfe geleistet. Und in der ersten Halbzeit kassieren wir auch noch eine rote Karte. Klaus Augenthaler, der fault den Hugo Sanchez, den Star von Real Madrid. Der gibt dann den sterbenden Schwan, als wäre er so umgetreten worden. Vielleicht spielte da auch so der Ruf von dem Augenthaler eine Rolle.
Ja, Völler, faul denke ich da nur. Ah, die waren ja berühmt und berüchtigt dafür, dass sie wirklich jede Chance für Unfairness nutzen und sich da theatralisch auf dem Platz winden.
Das Ganze wird dann halt eine totale Abwehrschlacht für Bayern, aber sie schaffen es, sie schmeißen Real Madrid raus.
Das war wirklich ein echter Erfolg und das war richtig ein Triumph.
Ja, und Uli Hoeneß wähnte sich jetzt schon auf dem Olymp. Endlich wieder gewinnen wir den Europapokal.
Das habe ich auch gehofft, weil ich hatte ja zu der Zeit noch keinen Europacup-Sieg erlebt. Die 70er Jahre waren ja zu früh für
mich. Ja, und selbst mit dem gesperrten Augenthaler denkt man ja eigentlich, das wird jetzt was mit dem Spiel. Auf jeden Fall im Endspiel trifft Bayern auf den FC Porto und ist der ganz, ganz große Favorit, nachdem er ja jetzt Real Madrid besiegt hatte. Und da durfte ja eigentlich Porto, das ist kein Stolperstein mehr werden, trotz der Sperre von Augenthaler. Aber Bayern geht dann sogar in Führung durch den Vigal Kögel, der macht ein Kopfballtor.
ausgerechnet der kleine Bursche macht ein Kopfballtor. Aber ich habe mich gefreut natürlich. Ja,
aber danach passiert so gut wie gar nichts und Bayern kriegt auch irgendwie gar nichts mehr auf die Reihe.
Ich habe keine guten Erinnerungen an das Spiel.
Und dann kommen die Portugiesen und nutzen ihre Chance brutal. Der Spieler heißt Magyar.
Rabah Magyar, da hat uns auch mit Algerien gegen Deutschland einen eingeschenkt bei der Weltmeisterschaft.
Er macht hier dieses weltberühmte Hackentrick-Tor.
Ja, und auch das sehe ich noch leider wie eingebrannt vor Augen. Es war fantastisch gemacht natürlich, aber wie ein Dolchstoß.
Und danach, wenig später, treffen die auch noch zum 2:1 und unser Traum vom Europapokal ist geplatzt.
Ja, ich war total frustriert.
Dass man das jetzt gegen so einen Gegner, sagt der Uli Hoeneß auch, wir haben das weggeschmissen, den Erfolg. Und der Udo Lattek sagt, das ist die bitterste Niederlage seines Lebens. Ich sagte, spielt weiter nach vorne, aber der Eder und der Nachtwey, die haben intern eine defensive Parole ausgegeben. Und die sind schuld, dass wir verloren haben.
Das ist schon echt ein harter Vorwurf. Wenn das nicht erfolgreich ist, ist Mist, hätten sie das Einzel über die Zeit gebracht, wären sie gelobt worden.
Ja, und der Lattek ist so sauer, dass er dann zum Schluss aus der Presse kommt und sagt, wisst ihr was, ich bin froh, dass ich mit dem Scheißkram nichts mehr zu tun habe.
Ja, der war auch total bedient.
Und was auch ist, die ganze Mannschaft versagt jetzt ja quasi im Spiel, aber überall wird vor allem Lothar Matthäus als der Sündenbock dargestellt, weil er hätte sich versteckt in dem Spiel. In großen Spielen schafft das nicht. Internationaler Ebene wäre halt doch nicht gut genug.
Mhm.
Was ja erstaunlich ist, wenn man ja ihn dann 1990 sieht.
1990 und auch sein Tor im 4-0 gegen Jugoslawien, das war schon nochmal eine andere Ebene, wo er sich nochmal weiterentwickelt hat, auch durch die Jahre im Ausland dann später.
Noch Jahre später hat sich Uli Hoeneß an das 1:2 erinnert und das als seine größte sportliche Niederlage beschrieben.
Ja, die Fallhöhe war halt so hoch, ne? Man hat einfach nicht für möglich gehalten, gegen Porto verlieren zu können.
Ja, also er sagt auch, das war so, man wollte es ja unbedingt schaffen, nach den 70ern jetzt irgendwie den internationalen Erfolg zu haben. Ja, und das Spiel war halt auch noch während der Bundesliga-Saison und deshalb wird Bayern zwar Meister, aber es fließt kein Champagner, keine Feierstimmung. Eher so wie am Friedhof stellt Hansi Dorfner fest, der natürlich ja eigentlich feiern will. Im Grunde ist diese ganze Truppe am Boden zerstört.
Das war traumatisch, wirklich.
Ja, aber ich meine, war trotzdem eine wahnsinnig gute Saison. Überhaupt drei wahnsinnig gute und erfolgreiche Jahre, die wir da hatten. Ne? Also
das war es auch. Im Grunde wäre das i-Tüpfelchen gewesen, was alle sich gewünscht hätten, auch gerade nach dem 0-1 gegen Aston Villa ein paar Jahre vorher.
Und vor allem legen diese Jahre jetzt und diese Erfolge auch dieses Fundament für die ganze Dominanz in den 90er und 2000ern schon. Dreimal hintereinander Landesmeisterpokal. Allein die Einnahmen in diesen Zeiten, da hat Bayern Millionen eingenommen im Vergleich zu den anderen.
Ja, ja, unsere Gegner, die wechselten sich ja immer ab. Die hatten nicht diese konstante Erfolgsgeschichte und konnten eben nicht so regelmäßig Geld aufs Bankkonto schieben, wie es Bayern konnte in der Zeit.
Ja, und vor allem durch die niedrige Zuschauerzahl hatten die richtige Probleme und Bayern konnte das locker ausgleichen, eben durch diese internationalen Spiele und durch die Fernsehübertragung. Die brachten damals schon Geld. Also im Grunde waren das drei super Jahre. Es hat halt nur nicht mit dem europäischen Pokal geklappt. Ja, das war unsere Folge über die Saison 84-85 bis 86-87.
War auch spannend, wie manche Sachen sich wie so ein Filmausschnitt eingebrannt haben und andere Sachen, wie das Pokal-Endspiel gegen Stuttgart, gar nicht mehr. Das fand ich jetzt auch sehr spannend.
Ja, aber es sind aber diese spannenden Spiele, die man da in Erinnerung hält wahrscheinlich.
Ja, die dramatischen. Ob jetzt positiv oder negativ, ja. Das sehe ich auch so. Ja, ich freue mich schon auf die Fortsetzung und ich arbeite gerade, das kann ich ja mal so sagen, aufgrund eines Feedbacks eines Zuhörers, dem Thema NHL-Gründung und einer der ältesten Vereine dort, Montreal Canadiens.
Die Montreal Canadiens. Ja, da sind wir sehr gespannt. Und dann schauen wir mal. Das war unsere heutige Folge. Wir würden uns sehr über euer Feedback zu unseren Folgen freuen.
Sollte also jemand Anmerkungen, Ideen oder auch Fragen haben, könnt ihr diese gerne per Mail an feedback@sportarchiv.com senden oder auf unserer Website hinterlassen oder über Instagram oder Facebook. Gerne könnt ihr auch Themenvorschläge machen.
Natürlich würden wir uns auch über positive Bewertungen bei den bekannten Review-Möglichkeiten wie Apple Podcast freuen. Sollte uns jemand unterstützen wollen, kann er dies gerne durch Überweisung auf das auf unserer Webseite angegebene Konto tun. Also, vielen Dank fürs Zuhören.